Stell dir mal Folgendes vor. Ein brennender Globus steht direkt auf deinem Schreibtisch. Aber die Kontinente darauf, die formen das Gesicht von einem Totenkopf.
Okay, das ist schon mal ein heftiges Bild.
Ja, absolut. Und dieser lichterloh brennende Planet, der hängt da an so richtig massiven schwarzen Ketten über einem engen, dunklen Käfig.
Krass.
In dem Käfig steht eine einzelne Person, völlig isoliert. Und im Vordergrund siehst du so endlosen Stacheldraht vor der Kulisse von so einer grauen, seelenlosen Stadt. Also wirklich deprimierend.
Naja, das ist auf jeden Fall kein entspanntes Kunstprojekt, das wir hier heute besprechen.
Genau. Das ist nämlich das erste visuelle Bild, das uns direkt in das Material von unserer heutigen Analyse zieht. Es ist die exakte optische Entsprechung davon, wie der Autor, also David Snowden, unsere Realität sieht.
Wir tauchen ja heute in sein Manifest aus dem Dezember 2025 ein.
Richtig, der Titel ist schlicht und ergreifend »Die Erde ist die Hölle«. Und das meine ich nicht als poetische Metapher, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also um die Mission unserer heutigen Recherche direkt mal klarzumachen, wir begeben uns hier auf ein extrem radikales Gedankenexperiment. Snowden argumentiert nämlich, dass diese Welt buchstäblich die Hölle ist.
Puh.
Ja, er sagt, es ist ein präzise konstruiertes System, das gezielt auf Gehorsam, Unterwerfung und die absolute Ausbeutung von menschlichem Leid programmiert ist.
Okay, bevor wir uns diese Architektur der Realität gleich mal im Detail ansehen, müssen wir einen extrem wichtigen Rahmen für dieses Gespräch abstecken, besonders für dich, der uns gerade zuhört.
Ja, ganz wichtig.
Wir beziehen hier absolut keine Stellung. Also unser Ziel ist es weder, Snowdens extreme Thesen irgendwie zu unterstützen oder politisch einzuordnen, noch wollen wir sie von vornherein abwehren.
Genau, wir betrachten dieses Manifest wirklich völlig wertfrei, einfach als ein super faszinierendes Studienobjekt.
Exakt. Und warum du uns auf dieser Reise begleiten solltest? Weil dieser Text dich einfach zwingt, das sogenannte Normale durch eine völlig neue Linse zu betrachten. Er nimmt die Dinge, die du wirklich jeden Tag tust, und dreht ihre Bedeutung um 180 Grad.
Snowden dekonstruiert jeden Aspekt des Lebens. Von der Art, wie wir geboren werden, über das Schulsystem, unsere Jobs, ja sogar bis hin zur alltäglichen Höflichkeit.
Also lass uns da direkt mal bei diesem philosophischen Fundament ansetzen. Woher nimmt Snowden überhaupt diese Annahme, dass die Welt quasi von Grund auf böse konzipiert ist?
Also er bedient sich da bei Denkschulen, die wirklich weit in die Menschheitsgeschichte zurückreichen. Er fokussiert sich aber total stark auf den Gnostizismus.
Okay, Gnostizismus. Erklär das kurz.
Naja, in diesen alten Schriften geht man davon aus, dass die materielle Welt eben gerade nicht von einem liebenden Schöpfer entworfen wurde, sondern von einer fehlerhaften, geradezu grausamen Instanz.
Ach, verstehe.
Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Materie selbst, unsere Körper, unsere grundlegendsten biologischen Bedürfnisse, all das ist schon Teil des Gefängnisses.
Ah, also quasi, wenn du hungrig bist, leidest du, bis du isst.
Genau. Und wenn dir kalt ist, leidest du, bis du dich wärmst. Snowden verwebt das dann noch mit dem buddhistischen Konzept des Dukkha, also der Idee, dass Leben einfach untrennbar mit Leiden verbunden ist, und mit Arthur Schopenhauer.
Stimmt, Schopenhauer passt da perfekt rein. Das heißt, der Mensch wird nicht in eine Welt voller Möglichkeiten geboren, sondern direkt in so einen permanenten Mangelzustand geworfen.
Exakt. Für Snowden ist schon die bloße Geburt ein gewaltsamer Akt. Ein Bewusstsein wird sozusagen ungefragt in eine fleischliche Hülle gepresst.
Krass.
Und dieses Neugeborene wird dann in unserer modernen Struktur nicht einfach liebevoll begrüßt, sondern umgehend als Datensatz erfasst. Es bekommt direkt eine Steuernummer, eine Geburtsurkunde, es wird registriert.
Okay, warte mal. Lass uns das mal aufschlüsseln. Das klingt für mich so, als würden wir bei der Geburt in so ein extrem düsteres Videospiel eingeloggt werden, ohne die Nutzungsbedingungen jemals auch nur gesehen zu haben, geschweige denn akzeptiert.
Ja, ein sehr gutes Bild.
Also dein Avatar spawnt in dieser Welt und in derselben Sekunde wird dir quasi ein Barcode in den Nacken gestempelt. Du bist ab sofort Eigentum des Servers.
Ja, diese Analogie trifft den Kern seiner Argumentation eigentlich perfekt. Du bist wirklich ab Tag 1 ein verwaltetes Subjekt. Snowden zieht hier auch Parallelen zu Jeremy Benthams Konzept des Panoptikums.
Ah, das Panoptikum. Erklär das vielleicht kurz für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben.
Gerne. Also, stell dir ein kreisförmiges Gefängnis vor. Und genau in der Mitte steht ein Wachturm mit verspiegelten Fenstern.
Das heißt, die Gefangenen können nicht reinsehen.
Richtig. Die Insassen in den Zellen drumherum wissen also nie, ob der Wächter im Turm gerade sie ansieht oder jemand anderen.
Oder es erzeugt Paranoia.
Absolut. Und da die Bestrafung bei Fehlverhalten extrem drakonisch ist, beginnen die Insassen, ihr eigenes Verhalten permanent selbst zu kontrollieren. Sie werden quasi zu ihren eigenen Wächtern.
Wahnsinn. Und Snowden überträgt das auf unsere Gesellschaft.
Genau. Er sagt, die Registrierung bei der Geburt ist der erste Schritt in dieses Panoptikum. Das Kind liegt im Sicherheitsgitter von seinem Bettchen und lernt physisch direkt: Du bist begrenzt, du wirst kontrolliert. Freiheit ist überhaupt kein natürlicher Zustand, sondern ein Privileg, das du dir später erst durch ständige Anpassung mühsam erkaufen musst.
Okay, wow. Aber wenn die Geburt, also dieser unfreiwillige Login in das System ist und wir direkt ins Panoptikum gesteckt werden, wie lernen wir dann die Regeln?
Tja.
Irgendwie muss das System aus diesen unschuldigen Kindern ja funktionierende Rädchen für diese riesige Maschinerie machen.
Snowden nennt die Familie und die Schule die frühen Fabriken der Anpassungen.
Okay, und wie genau läuft dieser Produktionsprozess ab?
Das beginnt schon damit, wie Kinder überhaupt wahrgenommen werden. Er argumentiert, dass sie in diesem System oft gar nicht als autonome Lebewesen behandelt werden, sondern eher als so Investitionsprojekte der Eltern. Denken wir an Kinderstars zum Beispiel. Und dann analysiert er die frühe Konditionierung zur Grausamkeit.
Inwiefern?
Wenn ein Kind auf dem Schulhof einen Frosch zertritt, wertet Snowden das eben nicht als banalen Streich. Für ihn ist das der Moment, in dem ein Mensch zum ersten Mal erkennt, dass Leben rein materiell ist und man durch Gewalt Macht darüber ausüben kann.
Uff, das ist hart.
Ja, und wenn die Gesellschaft das nicht an der Wurzel auflöst, lernt das Kind eine gefährliche Lektion. Gewalt ist nur dann schlecht, wenn sie unautorisiert ist.
Ah, ich ahne, worauf das hinausläuft.
Genau. Dasselbe Kind zieht später eine Uniform an und übt exakt dieselbe Grausamkeit völlig legal im Namen des Staates aus. Und der Ort, an dem wir diese Machtstrukturen perfektionieren, ist laut ihm die Schule. Hier bezieht er sich auch auf Ivan Illich.
Da muss ich kurz reingrätschen, weil das schon stark gegen unsere Intuition geht. Ich meine, in der Schule lernen wir doch Kooperation, oder?
Naja, Snowden sieht es anders.
Aber wir machen Gruppenprojekte, wir lernen Konflikte mit Worten statt mit Fäusten zu lösen, wir erwerben Wissen über die Welt. Wie kann er denn behaupten, dass das ein Dressurlager für künftige Sklaven ist? Ist die Schule nicht eher das Sprungbrett für ein selbstbestimmtes Leben?
Er würde dir da sofort widersprechen. Er sagt, das, was wir dort lernen, ist keine echte Kooperation, sondern funktionale Gehorsamkeit.
Okay, wie meint er das genau?
Nehmen wir mal dein Beispiel mit dem Gruppenprojekt. Du arbeitest dort ja nicht mit anderen zusammen, weil ihr eine gemeinsame intrinsische Leidenschaft für ein Thema teilt.
Hm, stimmt, meistens wird man eher eingeteilt.
Exakt. Ihr werdet von einer Autoritätsfigur zusammengewürfelt, nur um eine völlig fremdbestimmte Metrik zu erfüllen, nämlich die Note. Und wer hat die coolsten Schuhe? Das ewige Konkurrenzdenken.
Mhm, der ständige Vergleich.
Du lernst dabei, deine eigenen unkonventionellen Ideen zu unterdrücken, um bloß nicht den Konsens zu gefährden und pünktlich abzuliefern. Das ist kein Sprungbrett in die Selbstbestimmung, das ist das grundlegende Training für das spätere mittlere Management im Großkonzern. Du lernst zu sitzen, wenn dein Körper eigentlich rennen will. Du lernst zu schweigen, wenn du reden möchtest. Der Wert eines Menschen wird extern durch so ein standardisiertes Raster von Zensuren gemessen. Und selbst die Geschichtsbücher pflanzen laut ihm Gewalt in die Köpfe. Geschichte wird gelehrt als eine endlose Abfolge von Kriegen, Eroberungen und Massakern. Das suggeriert dem jungen Bewusstsein, ständige Konkurrenz und Überlebenskampf sind die unumstößliche Normalität.
Aber hey, wenn die Schule uns also so erfolgreich genormt hat, wenn unsere Individualität quasi so weit abgeschliffen ist, dass wir reibungslos in dieses System passen, wie überleben wir dann die restlichen 60 Jahre in dieser Struktur, ohne komplett verrückt zu werden?
Das ist die große Frage.
Ich meine, wenn die Hölle so unerträglich ist, müssten die Menschen doch ununterbrochen rebellieren, oder nicht?
Und genau das bringt uns zum Kern von Snowdens Theorie der totalen Betäubung. Das System weiß ja, dass ein bewusst leidender Mensch gefährlich ist. Also muss der Schmerz des Daseins durch ständige Ablenkung neutralisiert werden.
Brot und Spiele quasi.
Exakt. Er zitiert hier Juvenal und vor allem den französischen Philosophen Guy Debord mit seiner Gesellschaft des Spektakels. Snowden baut massiv darauf auf. Wir konsumieren Gewalt und Rebellion einfach als Unterhaltung.
Ah, und das erstickt dann unsere eigenen Impulse.
Ganz genau. Nimm dir einen Actionfilm im Kino. Wir sehen uns Rambo an, wie er sich ungerührt seine eigenen blutenden Wunden zusammennäht. Wir konsumieren den Widerstand gegen ein korruptes System auf der Leinwand und spüren diese Katharsis.
Aber halt bequem von der Couch aus.
Richtig. Das System verkauft uns unsere eigene Frustration als lukratives Produkt zurück. Und wenn der Film vorbei ist, ist unser psychologisches Ventil geleert. Wir sind zu erschöpft und irgendwie zu befriedigt, um noch gegen die echte Ungerechtigkeit vor unserer eigenen Haustür zu kämpfen.
Das ist ein echt düsterer Gedanke. Wir kaufen uns quasi ein Ticket, um unsere eigene Wut zu betäuben. Aber er macht ja nicht bei Filmen halt, oder? Ich erinnere mich, er geht auch extrem auf unseren eigenen Körper ein.
Oh ja, er betrachtet unsere Schönheitsideale als eine Form der ästhetisierten Folter. Er vergleicht das, was wir heute tun, mit historischen Praktiken.
Du meinst wie das Einschnüren der Füße im alten China?
Genau das oder schwere Halsringe in anderen Kulturen oder die bewusste Deformation von Babyschädeln. Und heute? Heute verhungern wir freiwillig für eine bestimmte Kleidergröße oder spritzen uns Nervengifte ins Gesicht, um dem Altern zu entkommen.
Stimmt, Botox.
Wir brechen unseren Körper, um einem von außen diktierten Algorithmus zu entsprechen. Und auch Krankheit an sich ist laut Snowden ein hochprofitables Geschäftsmodell.
Wie argumentiert er da?
Zuerst vergiftet uns die Lebensmittelindustrie durch hochverarbeitete Tierreste und Chemikalien, weil das billig und profitabel ist. Wenn der Körper dann unausweichlich zusammenbricht, greift der zweite Markt, die Pharmaindustrie.
Ah, Ivan Illichs Nemesis der Medizin.
Exakt. Snowden behauptet, die heilen nicht die Ursache, denn ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde. Sie verkaufen uns einfach Chemikalien, die die Symptome unterdrücken. Du wirst gerade so weit betäubt, dass du am Montagmorgen wieder pünktlich am Fließband stehst.
Er benutzt da doch diesen Begriff aus Videospielen, oder?
Ja, er nennt den angepassten Menschen hier einen NPC, also einen Non-Player-Character. Ein Wesen, das völlig frei von eigenem Willen ist, vorgefertigte Sätze spricht und aus purer Angst vor Strafen gehorcht.
Stell dir das mal vor, wenn du uns hier zuhörst. Du kaufst dir ein neues Hautpflegeprodukt oder schaust dir am Wochenende einen Blockbuster an. Tun wir das wirklich alles nur, um unseren inneren Schmerz zu betäuben? Snowden sagt eindeutig ja.
Mhm.
Aber ich frage mich, und das ist auch eine Frage an dich als Experten, suchen wir diese Betäubung wirklich, weil das System uns dazu zwingt? Oder vielleicht doch, weil wir selbst einfach zu schwach sind, um die harte Realität nüchtern zu ertragen?
Für Snowden ist die Sache glasklar. Er sieht die Schuld eindeutig beim System. Es entzieht uns ja systematisch von der Geburt an alle Werkzeuge zur Selbstbestimmung.
Okay, wir lernen es also nie anders.
Richtig. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und dir jemand ein Stück treibendes Holz hinwirfst, bist du nicht schwach, weil du dich daran klammerst. Der Konsum ist dieses Holzstück. Es ist die einzige Überlebensstrategie, die uns in dieser Hölle beigebracht wird.
Puh. Also, was bedeutet das alles für unseren Alltag? Wenn dieser Konsum nur Symptombekämpfung ist, dann müssen wir uns ansehen, was den eigentlichen Motor dieser Hölle antreibt, oder?
Genau.
Die Fabrik, für die wir in der Schule vorbereitet wurden. Also die Arbeitswelt und der Staat.
Snowden zeichnet hier ein echt erbarmungsloses Bild der Arbeit als reine Sklavenkolonie. Er greift auf Etienne de la Boétie und die Idee der freiwilligen Knechtschaft zurück. Und auch auf Karl Marx.
Marx und die Entfremdung, schätze ich.
Ganz genau. Aber er erklärt es sehr anschaulich durch die Linse der täglichen Sinnlosigkeit. Du baust keinen Stuhl, um dich darauf zu setzen. Du sitzt in einem Großraumbüro, verschiebst Zahlen in einer Excel-Tabelle für ein Produkt, das du nie berühren wirst, um einen Lohn zu erhalten, der gerade so für die Miete reicht.
In einer Wohnung, in der ich mich eigentlich nur von der Arbeit erhole.
Genau das. Wir arbeiten unsere Lebenszeit ab, um Rechnungen zu zahlen, die ohne das System überhaupt nicht existieren würden. Und Geld ist der falsche Gott dabei. Er zitiert Georg Simmel: Geld reduziert alle qualitativen Aspekte des menschlichen Lebens auf reine Quantität.
Das heißt, dein Wert als Mensch bemisst sich nicht an deiner Empathie, sondern an deiner Kaufkraft.
Richtig. Und gesichert wird dieses Konstrukt durch staatliche Institutionen.
Also Richter, Polizei und natürlich Krieg.
Ja, Krieg ist in Snowdens Text kein Unfall, sondern der ökonomische Motor schlechthin, der Milliardendeals generiert. Und wie wird dieses monströse System aufrechterhalten? Wenn wir an das Böse denken, stellen wir uns brüllende Bestien vor. Aber das schlimmste Leid wird von pflichtbewussten Funktionären verursacht. Es ist der Sachbearbeiter, der jemandem mechanisch das Geld streicht, weil ein Formular falsch ausgefüllt wurde.
Er macht halt nur seinen Job.
Exakt. Sie delegieren die moralische Verantwortung an das System.
Das ist wirklich, als wären wir alle unfreiwillige Aktionäre in einem gigantischen Konzern, dessen einziges Produkt unser eigenes Leid ist. Und wir verteidigen diesen Konzern aus purer Angst davor, unseren winzigen Gehaltscheck zu verlieren.
Das fasst es extrem gut zusammen. Aber weißt du, der Text bleibt nicht bei diesen großen Institutionen stehen. Das vielleicht Unbequemste ist, wie tief das in unsere intimsten Räume eindringt.
Okay, das heißt, diese Unterdrückung infiziert auch unsere privaten Momente?
Ja, nichts bleibt verschont. Snowden demontiert Liebe und Religion komplett. Beziehungen basieren für ihn rein auf Status und Besitz. Er führt hier Engels an, der die bürgerliche Ehe als ökonomische Konstruktion beschrieben hat.
Man bindet sich also, um besser in der Gesellschaft zu funktionieren.
Genau so sieht er das. Und Religion, die dient laut Snowden nur dazu, das Leid zu rechtfertigen. Er nennt das Epikurs Gottesparadoxon oder das Konzept von Karma.
Ah, also wenn dir gesagt wird, dein Leid ist eine Prüfung, dann rebellierst du nicht gegen deine Unterdrücker.
Richtig. Religion ist quasi die Personalabteilung der Hölle, die dich ruhig stellt, indem sie dir Gerechtigkeit im Jenseits verspricht.
Wow. Aber was ist mit ganz banaler Nettigkeit? Wenn mir an der Supermarktkasse jemand zulächelt.
Da zitiert er La Rochefoucauld: Was wir Freundlichkeit nennen, ist meist nur verkleidete Eigenliebe. Nettigkeit ist Taktik. Ein Lächeln ist einfach nur eine Waffe, solange du einen Vorteil daraus ziehst.
Da muss ich aber wirklich sagen, das rüttelt massiv am Fundament. Wenn laut Snowden selbst die Freundlichkeit an der Kasse nur manipulative Taktik ist und die Ehe nur ein amtlicher Besitzanspruch, gibt es in seiner Weltanschauung dann überhaupt noch Platz für irgendetwas Authentisches?
Es wirkt total trostlos, oder?
Total. Oder spielen wir uns alle gegenseitig permanent nur ein Theaterstück vor?
Also angesichts dieser wirklich düsteren Diagnose drängt sich die Frage natürlich auf, gibt es für Snowden überhaupt einen Ausweg aus der Hölle?
Genau, das wollte ich fragen. Wie sieht der Fluchtplan aus?
Er sieht tatsächlich einen Ausweg. Theoretisch könnte die Erde ein absolutes Paradies sein. Er zitiert hier Rousseau: Im Ursprung ist alles gut, es verdirbt erst in den Händen des Menschen. Es gäbe genug Ressourcen für alle.
Okay, und was ist die Lösung? Eine bewaffnete Revolution?
Nein, überhaupt nicht. Die letzte und gefährlichste Waffe gegen dieses Gefängnis ist laut Snowden schlicht und ergreifend die Verweigerung.
Das Nein.
Richtig. Er zitiert Albert Camus: Ich empöre mich, also sind wir. Die Herrschaft überlebt den Moment nicht, indem wir aufhören mitzumachen.
Also sobald ich das System nicht mehr validiere, bricht es zusammen.
Genau. Und jetzt wird es spannend in Bezug auf die Freundlichkeit. Wahre Güte ist in der Hölle nicht einfach nur nett. Sie ist offener Widerstand und Hochverrat an der bösen Ordnung.
Das ist ein Wahnsinnsgedanke. Das richtet sich direkt an dich, der uns gerade zuhört. Überleg mal, wenn du das nächste Mal echtes Mitgefühl zeigst oder dich weigerst, bei einer Ungerechtigkeit im Büro wegzuschauen. Mhm. Bist du dann nicht einfach nur ein netter Mensch, sondern in Snowdens Augen ein radikaler Rebell, der aktiv das System sabotiert?
Ganz genau das. Echtes Mitgefühl stört die Mechanik der Hölle, weil es sich eben nicht monetarisieren lässt.
Uff, okay. Was für eine wahnsinnig intensive Reise diese Analyse heute war.
Absolut. Wir haben viel abgedeckt.
Wir haben Snowdens extreme Weltsicht durchschritten. Von der erzwungenen Geburt über die Dressur der Schule, die Betäubung durch Konsum und Filme, bis hin zur Güte als ultimativen Akt der Rebellion.
Ja.
Und wir erinnern hier noch einmal ganz neutral daran, dass dies die Perspektive des Autors ist, die uns heute einfach gezwungen hat, den eigenen Alltag mal richtig kritisch zu prüfen.
Und um das Ganze abzurunden, möchte ich noch einen provokanten Schlussgedanken in den Raum stellen, der auf dem Material aufbaut, aber noch einen Schritt weiter geht. Etwas, das du für dich selbst beantworten musst.
Ich bin gespannt.
Snowden sagt ja, ein echtes Nein und echte Güte sind der ultimative Widerstand gegen die Architektur der Hölle. Aber das wirft eine gefährliche Frage auf. Wenn jeder Akt der Anpassung laut ihm Verrat ist, wie unterscheiden wir dann zwischen jemandem, der die Gesellschaft aus tiefer Güte zum Besseren verändern will, und jemandem, der aus purer Rebellion einfach nur Chaos stiftet?
Oh, das ist ein schmaler Grat.
Genau. Riskieren wir durch pure Verweigerung nicht ungewollt eine ganz neue, noch viel schlimmere Hölle für unsere Mitmenschen zu erschaffen?
Ein Gedanke, der wirklich noch lange nachhallen wird. Nimm diese Frage auf jeden Fall mit in deinen Alltag. Danke, dass du uns bei dieser tiefen Auseinandersetzung begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.